Das ist doch ein fantastisches Lied. Wenn das die Realität wird, dass Gott in dein Leben so viel Mut hineinlegt, dass du getrost die Woche angehen kannst, mit Hoffnung, mit Glaube und Liebe erfüllt. Ich möchte euch heute mit auf einen Weg nehmen. So oft habe ich selber darüber gepredigt, nimm dir mal eine Auszeit, mindestens einmal im Jahr, für dich ganz allein mit der Bibel, irgendwo in der freien Natur und reflektiere einmal dein Leben. Und nachdem ich so oft darüber gepredigt habe, habe ich das vor anderthalb Wochen selber gemacht. Gras Ellenbach im Odenwald, da habe ich mich zurückgezogen, um einfach mit Gott persönlich zusammen zu sein. Ich gehöre zu der Sorte Menschen, ich lese meistens 3-4 Bücher parallel, bete viel mit Gott, erlebe viel mit Gott. Und dann tut es gut, einfach mal sich komplett rauszunehmen, um herauszukriegen, ja, wie sieht es denn eigentlich mit dir aus, Björk? Wie geht es dir so, deiner Seele, im Innersten, deiner Gottesbeziehung? Ich nehme euch also mit auf diese Wanderung. Ich bin an den Nibelungensteig gewandert. Das ist so meine Art mit Gott. Ich brauche Bewegung dabei. Also dann sind Rolf und ich ein bisschen ähnlich. Also nur so rumstehen, das kann ich nicht. Ich habe einen Roman mit dabei gehabt. Ich habe meine Bibel dabei gehabt. Und dann habe ich angefangen zu reflektieren. Und ich hoffe, es ist noch nicht so richtig durchgestylt. Ihr müsst jetzt einfach euch ein bisschen mit drauf einlassen. So in meine Welt, wie ich etwas reflektiere. Und ich hoffe, ihr kommt ein bisschen mit und ich hänge euch nicht ab. Vor 2 Wochen war Holland froh. Schon so lange wieder her, jetzt steht gar nichts mehr in den Zeitungen. Das ganze Land hat Fahnen geschwungen. Alles war in Orange, selbst das Bier hatte diese Farbe angenommen. Ein neuer König wurde ernannt. Jung, dynamisch, vielversprechend. Ein Kumpelkönig laut Fokus. Ein König, das das Land begeistert. Und alle standen sie da. Und alle freuten sich. Da habe ich mir gedacht, ja, auch wir haben ja einen König. Stehen wir für ihn auch so auf? Schwingen unsere Fahnen, unsere Banner für ihn? Unser König, Jesus Christus, ist ja sogar der König aller Könige. Es gibt niemanden, der über seine Autorität, über seine Macht steht. Und er ist ebenfalls jung. Obwohl er am Anfang schon dabei war, altert er nicht. Er ist zeitlos. Ewig ist der Begriff, den die Bibel dafür gebraucht. Er ist dynamisch. Das bedeutet, er ist in Bewegung. Er schafft Neues und er hat die Autorität und die Macht dazu, immer wieder etwas Neues ins Leben zu rufen. Und was er sich vornimmt, das bringt er auch zu Ende, zu seinem Ziel. Er wird sogar selber zum Weg. Das werden wir heute im Abendmahl wieder miteinander feiern, dass Jesus Christus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Und dass wir durch ihn in eine unmittelbare, ganz persönliche Gemeinschaft gefunden haben. In dem Roman, den ich gelesen habe, wurde auch ein Banner beschrieben. Und das war für mich ein eindrückliches Bild. Es ging darum, vergiss mein nicht, so war der Titel des Buches. Und es gibt so viele Menschen, die werden vergessen. So viele Menschen, die sind verloren. Und niemand findet sie wieder. Da haut dein Sohn einfach ab, von heute auf morgen, bricht aus. Und das Herz der Eltern zerbricht daran, weil sie nicht wissen, wo ist er hin. Und er möchte keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern haben, verloren. Und auf diesem Banner waren die Händeabdrücke der Eltern als ein Zeichen dafür, wir vermissen dich und wir vergessen dich nicht. Und dann standen da 2 große Begriffe auf diesem Banner, nämlich Kraft und Hoffnung. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau das, was Gott auch auf unsere Fahne schreibt, auf unsere Lebensfahne. Kraft und Hoffnung. Kraft zum jetzigen Leben, zum Überleben und Hoffnung, die sogar über den Tod hinausragt. Unser König Gott hat beides. Er ist das Lamm, vor dem wir keine Angst haben. Das Lamm, das uns einlädt, irgendwie es anzuschauen, zu betrachten, darüber zu schmunzeln, zu lächeln, das sofort eine Art Frieden in unserem Herzen ausbreitet, wenn wir es anschauen. Und dann aber auch der majestätische Löwe. Beides vereinigt sich in Jesus Christus. Und er ist auch ein Kumpelkönig. Denn Kumpelkönig meint ja in dem Sinne, er ist volksnah. Er kam auf diese Welt, er wurde Fleisch, er wurde Mensch. und lebte unter uns und er begegnete uns auf Augenhöhe. Und er ist gleichzeitig unser Arzt, unser Heiland, unser Retter, unser Wiederfinder. Er ist gekommen, um das, was verloren ist, zurückzufinden. Und sein Auftrag bestand darin, die Familie wieder zusammenzuführen. So war er auf dieser Welt unterwegs. Er möchte die Familie, er möchte dich wieder einbinden in seine Familie. Wenn er unser Arzt ist, so habe ich mir gedacht, ja, in Hannover gab es in der Gemeinde einen Zahnarzt. Ich glaube, niemand von uns geht sehr gerne zu einem Zahnarzt. Aber wenn dein Vater Zahnarzt ist, glaube ich, dass deine Angst vor diesem Arzt nur noch so minimal ist. Weil du weißt, es ist ja mein Papa. Und wenn er wirklich gut ist, das setze ich jetzt mal voraus, dann vertraust du dich ihm selbstverständlich an. Gott, unser Vater, ist gleichzeitig unser Arzt. Und bei ihm darf ich einfach hinkommen mit dem, was in meinem Leben in Dunkelheit ist, was zerrissen ist, was kaputt ist, was zerstört ist, was vermisst ist. Und ich halte ihm ein offenes Herz hin und er berührt es und er stellt es wieder her. Mit Kraft und mit Hoffnung, weil er unser Gott ist. Weil er dich liebt. Und weil das seine Wesensart ist. Er kommt an einem zerbrochenen Herzen einfach nicht vorbei. Das zieht ihn magisch an. Und er möchte es wiederherstellen. Wiederfinden. Das war die Predigt. Amen. Jetzt haben wir natürlich oftmals so ein Problem. Und das war mein nächster. Dass ich mir gedacht habe, ja, wenn Gott so genial ist und das seine Absicht ist, auch für mein ganz eigenes persönliches Leben, dann müsste ja unterm Strich viel Besseres herauskommen, als ich es im Moment so erlebe. Also dann müsste ich doch ständig in einem emotionalen Höhenflug sein. Also so ein Strahlemann sein. Und eben nicht, wie Rolf sagt, wir dürfen nochmal traurig sein. Also wenn das doch mein König ist, der mich wiedergefunden hat, in seine Familie aufgenommen hat, dann bin ich doch nur noch im Jubel, am Tanzen. Aber so geht es mir momentan nicht. Meine Tanzbeine sind ziemlich angekettet. Es fällt mir schwer, zu hüpfen und zu springen. Oder ich habe dann den Irrtum, dass ich denke, dann muss mir ja alles gelingen. Im Sinne von, dann darf mir doch gar nichts Schlechtes passieren. Wenn dieser Gott mich umgibt mit seiner Kraft und seinen Möglichkeiten, wie kann es dann möglich sein, dass zum Beispiel unser Hund einfach wegläuft und nicht wiederkommt? Das war für uns ein ganz heftiger Verlust. Wieso passiert das? Und wir beten darum, Herr, du weißt doch, wo er rumläuft. Lass ihn uns finden. Du hast gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Wisst ihr was? Wir haben unseren Hund nicht wiederbekommen. Und das war schmerzhaft und ist schmerzhaft für uns. Und dann hatte ich den Eindruck, dann, wenn Gott so ist und er sagt, es ist vollbracht und ich bin der Siegergott, dann gehe ich doch von Sieg zu Sieg, sprich von Erfolg zu Erfolg. Dann gelingt mir doch alles. Die, die auf dem Herrn vertrauen, Psalm 1, denen gelingt alles. Aber das ist Irrtum. Das sind die falschen Rückschlüsse. Und gerade heute beim Abendmahl werden wir daran erinnert, dass zu der Herrlichkeit Gottes, zu seiner Größe, das Leid dazugehört. Ja, gerade im Leid zeigt er seine allergrößte Herrlichkeit. Und das Kreuz zeigt es und demonstriert uns das. Es ist ein Zeichen des Sieges, es ist vollbracht. Aber es ist auch und bleibt ein Zeichen des Leides, des Sterbens. Ist es nicht so, wenn mein Leben Qualität bekommen soll, dass ich genau so etwas erleben muss? Leid, Schmerz, Verlust? Ohne Sterben gibt es kein neues Leben. Wie willst du die Auferstehungskraft Gottes für dich persönlich zu einem wertvollen Schatz erleben, wenn bei dir nichts stirbt und noch nie was gestorben ist? Dann brauchst du keine Auferstehung. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, ansonsten entsteht keine Frucht. Das lehrt uns schon die Natur. Ohne Leiden gibt es keinen Tiefgang. Dann reifst du nicht heran. Dann bleibst du oberflächlich. Ohne Krise gibt es keine Veränderung. Wer keine pubertäre Phase in seinem Leben erlebt, bleibt und ist ein Weichei, ein Muttersöhnchen. Kommt nicht in die Puschen. Wir brauchen das, diese Rebellion gegen die Eltern, die Loslösung. Wer sich dagegen sperrt, weil ihm das zu schmerzhaft ist, weil er gerne auf Harmonie aus ist, weil er nicht anecken will, der kriegt keine Reife in sein Leben rein. Der wird auch später Schwierigkeiten haben, einen Partner zu finden. Weil man merkt schon, der wird mich nicht ergänzen. Da fehlt etwas in seinem Leben. Ohne Verlust brauche ich nichts zu suchen. Dann, wenn ich nicht suche, werde ich auch nichts gewinnen und nichts finden. Habe ich niemals diese Freude in meinem Leben erfahren, was es heißt, etwas wiederzufinden, dann verstehe ich ganz viele Menschen nicht. Und ohne Versagen entsteht kein Bedürfnis dahin, irgendwo mal Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen.
Jetzt das Ganze mal ohne Rückkopplung. Also ihr merkt schon, wenn ich das Leid in meinem Leben aussperre, verpasse ich ganz viel in meinem Leben. Es gehört mit dazu, das Dunkle. Gott hat es so gemacht. Im Alten Testament sagt er sogar, im Dunkeln bin ich zu finden. Denn das Allerheiligste war ein ganz dunkler Raum. Das ist ein Geheimnis. Lehne ich das alles ab, bleibe ich in meinem Leben immer auf derselben Spur. Nichts wird sich bei mir ändern, aber gleichzeitig nimmt der Einfluss der Herrscher, der Königin dieser Welt permanent schleichend in meinem Leben zu. Die anderen Bestimmer, diese anderen lauten Stimmen, diese Antreiber in meinem Leben, sie behalten das Sagen. Denn wer sich treiben lässt, wird da landen, wo der Fluss hinfließt. Wer kein Ziel für sein Leben hat, lebt für die Ziele anderer. Bei wem alles glatt läuft, der erkennt nichts, was in seinem Leben schief liegt, weil er sich nicht im Blick nimmt. Und wer bei sich keinen Fehler sieht, braucht keine Erlösung. Wer keine Erlösung braucht, wird den Erlöser nicht erleben. Wir brauchen es also, diesen Tiefgang an Leid. Und dann dürfen wir das erleben, was Josef nicht am Ende seines Lebens, aber nach vielen Jahren des Leides gegenüber seinen Brüdern, die ihm sehr viel Schlimmes angetan haben, mal so formuliert haben. Das ist der Schlüsselvers, der das ganze erste Buch Mose erklärt. Also ein Vers, den man auswendig können sollte. Ihr, sagt Josef, hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Josef hat also eine Perspektive geschenkt bekommen von der genialen Absicht Gottes. Dass sich das alles miterlebt hat, ist Ausdruck der Liebe und Führung Gottes. Denn ihm ging es nicht nur darum, dass ich am Leben bin. Ihm ging es nicht nur darum, dass die kleine Sippe Abraham am Leben bleibt und Jakob, sondern ihm ging es darum, dass ein großes Volk am Leben bleibt. Und das waren die Ägypter. Und das waren die anderen Nationen, die sich im Alten Testament nicht so gut auskennen. Hier steckt so ein Traum hinter von 7 fetten Jahren, wo es reichlich Ernte gab und dann 7 Dürrejahre, wo es nichts mehr gab. Und alle Welt kam nach Ägypten in diesen dürren Jahren, um am Leben zu bleiben. Das war Gottes geniale Absicht, mit Josefs Leben so viele Menschen, die gar nicht an Gott glaubten, zu retten, am Leben zu erhalten. Aber drehen wir noch ein bisschen zurück. Ich bin immer noch unterwegs in meiner Wanderung. Wir haben Lebenspakete, die tragen wir mit uns herum. Und die kommen, wir haben eben eine Kindersegnung gehabt, der größte Teil unserer Lebenspakete kommt von unseren Eltern. Und wir übernehmen sie. Und wenn wir das nicht reflektieren, leben wir einfach damit weiter, auch wenn sie uns schaden. Denn bei den besten Absichten, die Eltern haben, vermitteln sie immer auch ein paar Dinge, die nicht so gut sind. Die einen überbehüten ihre Kinder. Oh, das kleine Kind geht los zu einer Vase und die Mutter sieht schon, die Vase wird umkippen und es reißt das Kind schon weg. Dabei hatte das Kind nur die Absicht, die Vase erstmal zu erreichen. Und dieses Ziel wird schon direkt durch Überbehütung verhindert. Angst lernt das Kind. Es wird behindert in seiner Kreativität und es übernimmt das. Ich darf nicht eigene Schritte gehen. Das ist die Mutter dagegen. Oder der Papa. Also wir übernehmen viele Dinge in unserem Leben, wir müssen sie aber reflektieren. In Hannover haben wir ein Ehepaar gehabt, die hatten die Gabe der Gastfreundschaft, aber sie wohnten sehr nah so an der Bahn. Und da kam ein Güterzug nach dem anderen. Und als wir bei denen zu Hause waren, da wackelten die Gläser im Schrank. Und man musste sich sehr konzentrieren beim Gespräch, weil das war so laut. Aber dieses Ehepaar hat das nicht mehr gehört. Weil sie lebten ja schon so lange, das hat das Gehirn ausgefiltert, diese Geräuschkulisse. Ich habe das in Gras-Ellenbach auf einer anderen Weise erlebt. In Gras-Ellenbach ist also so ein stiller Ort, da hört man das Gras am Ellenbach wachsen. Und deswegen bin ich ja dahin gefahren. Ich wollte ja auch ordentlich schlafen. Und jetzt wurde ich morgens früh geweckt. Mit einem Konzert. Und das war jetzt nicht die Dorfjugend mit ihrem Bollerwagen und ihren Fahnen und Mucke, um den freien Tag zu genießen, sondern es waren Vögel, die es da massenhaft gab. Und dieses Konzert habe ich als Lärm empfunden. Es hat mich nämlich geweckt. Und deswegen habe ich mich darüber geärgert. Ich sage, Mensch, machen die einen Krach. Komisch, oder? Papageien machen Krach, aber das war wirklich, klang eigentlich schön, aber ich habe es als Krach empfunden. Und als ich dann unterwegs am Wandern war, hat Gott zu mir gesagt, Jörg, warum ärgerst du dich darüber? Ich sage, ja, weil ich wollte eigentlich auch lange schlafen und die haben mich schon um kurz vor sechs wach gemacht. Da habe ich doch ein Recht drauf, mich zu ärgern. Und Gott sagte, ja, guck mal, abends, wenn du deine Halbpension hast, dann freust du dich, wenn du so einen Gruß aus der Küche kriegst. Also ein Schmalzbrot, was du gar nicht bestellt hast, aber auf Kosten der Küche geht. Oder so ein Drachenzahn, so eine Schnupfnudel oder sonst was, was sie mir da präsentiert. Und du freust dich darüber wie ein Schneekönig. Und wenn ich dir morgens früh einen Gruß aus meiner Küche schicke, von der Schöpfung, dann ärgerst du dich darüber. Bei dir stimmt etwas nicht. Und das war meine erste Lernlektion, herauszufinden, warum ärgere ich mich über etwas, was Gott der Herr geschaffen hat. Wenn ich mich schon über den Gesang von Vögeln ärgere, werde ich mich vielleicht auch, ja, euch kenne ich nicht so gut, aber über seine andere Schöpfung auch hin und wieder mal ärgern. Wenn ich mich über Menschen ärgere, wie soll ich ihnen dienen? Was kann ich ihnen mitteilen? Und vor allen Dingen, was erlebe ich persönlich an Beziehung zu Gott, wenn ich voller Wut und Ärger bin? Das ist oftmals wie ein Teppich, wie eine Mauer vor Gott. Und ich bin jetzt dabei, es zu lernen, mich über Vögelgesang nicht mehr zu ärgern, egal zu welcher Uhrzeit er erklingt, sondern mich darüber zu freuen, dass ein Stück Schöpfung sich meldet. Ihr versteht es, je mehr ich mit Dingen vertraut bin, umso weniger hinterfrage ich das noch. Und werde ich mit etwas anderem mal konfrontiert, was mir ungewöhnlich ist, wird auf einmal etwas offen, bricht etwas auf, was mich irritiert. Vieles von dem, was wir erleben, entspricht einem bestimmten Muster. Über Generationen wird es vermittelt. Nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von meinem Großvater und von meinem Urgroßvater. Und es tut gut, ab und zu mal auch da hineinzuschauen, was wiederholt sich denn darin? Oftmals habe ich mich gefragt, ich habe so ein paar Personen, die ich begleiten darf, und wenn ich deren Lebensgeschichte höre, einige sind psychisch krank, kriege ich mit, der Vater, die Mutter sind schon psychisch krank, die Großeltern sind psychisch krank. Je weiter man in die Vergangenheit hineinkommt, es scheint sich vererbt zu haben. Im Alten Testament heißt es dazu, dass der Fluch bis in die dritte Generation zurückreicht oder so weitergegeben wird, der Segen aber bis ins tausendste Generation. Also der Segen hat eine viel größere und längere Qualität. Aber schau einmal zurück, ist das nicht auffällig? Vielleicht gibt es in deiner Familientradition Scheidung und du merkst selber schon, wie dich alles wieder drängt, dich von deinem Partner zu trennen. Vielleicht hast du es übernommen bekommen, dass du Probleme damit löst, damit es nicht so wehtust, dass du zum Alkohol oder zu Medikamenten greifst. Manche haben Angst, sich auf Beziehung einzulassen, sind bindungsunfähig. Und wenn sie hineinschauen in ihre Generation, merken sie, das war schon immer so gewesen. Also wir erben das irgendwo weiter. Und das ist wie ein Fluch. Und heute sind wir beim Gottesdienst, um eine gute Nachricht zu hören. Alle Flüche sind ans Kreuz genagelt. So heißt es im Galaterbrief. Alle Flüche. Denn Jesus Christus ist dort am Kreuz zum Fluch geworden. Er hat alles, was dein Leben belastet, negativ belastet und bindet, hat er dort auf sich genommen. Im Kolosserbrief heißt es, es gibt einen Schuldschein, wo alles draufsteht, was du vererbt bekommen hast, wo alles draufsteht, was du verbrochen und dir geleistet hast, obwohl du nicht dafür bezahlen konntest. Und er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt. Heute bietet es dir Jesus Christus an, als Heiland, als Heilmacher in dein Leben hineinzukommen und als Erlöser, als Befreier, dass diese Altlast nichts mehr in deinem Leben zu sagen hat. Das ist seine geniale Absicht über dein Leben. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht. Hast gesagt, der Jörg sagt mir ganz genau, welchen Beruf ich wählen soll, welchen Partner für mich gefragt ist und was ich als nächstes entscheiden soll. Nein, es geht um etwas Grundlegenderes. Du musst erstmal aus Gottes Perspektive sehen, lernen. Und da finde ich das Alte Testament, dessen da bin ich ein Liebhaber, finde ich so hilfreich. Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass uns das Alte Testament dafür gegeben ist. Die ganzen Lebensgeschichten, sie sind ein Schatten. Das heißt, sie deuten auf etwas hin, was viel gewaltiger und viel größer ist. Es ist eine Folie, die schon einen Hinweis gibt von dem, was Gott noch darüber hinaus sich vorgenommen hat. Und deswegen können wir anhand der Lebensberichte, die wir dort finden, auch aus dem Lebensbericht von Josef, extrem viel lernen. Es ist nicht nur eine gute alte Geschichte, die man im Kindergottesdienst gerne erzählt, es ist eine Geschichte auch für mein Leben. Und Josef hat etwas gelernt. Er, auf der einen Seite kennt Josef seinen Gott. Und das zu einer Zeit, wo Gott nicht durch den Heiligen Geist permanent präsent ist. In einer Zeit, wo es noch keine Bibel gab, kennt er seinen Gott. Der zweite Punkt ist, Josef verdrängt nicht sein Leid, das er erlebt hat, sondern er weiß, mir ist Schlimmes passiert. Und dann übernimmt er Verantwortung für sein Leben. Das ist der dritte Punkt, Josef lenkt sein Leben. Und darüber wollen wir jetzt ein wenig nachdenken. Josef und seine Generation. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Also wir sind jetzt bei 1. Mose 12 bis Kapitel 50. Und das jetzt noch alles vom Abendmahl zusammenzufassen, geht natürlich nicht. Ich hoppel da mal einfach so drüber. Lüge. Es ist schon auffällig, dass in diesen wenigen Kapiteln es ausdrücklich erwähnt wird, wo seine Väter und Urväter gelogen haben. Darauf hätte man ja auch verzichten können, war ja eigentlich nicht so wichtig. Aber Abraham hat zweimal gelogen und seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Also in der Öffentlichkeit sich nicht zu seiner Frau gestellt, sondern aus Angst gelogen. Isaak, sein Sohn, macht es genauso bei Rebekka, vor Abimelech. Er hat nicht gelernt von seinem Vater, sondern es übernommen. Mein Vater hat gelogen, mache ich es genauso. Er hat Gott nicht vertraut, obwohl er die ausdrückliche Zusage bekommt, geh sogar nach Abimelech zu den Philistern, weil eine Hungersnot kommt und da geht es dir gut. Aber er hat Gott nicht so weit vertraut und hat gesagt, nein, ich werde auch meine Rebekka alt, weil sie so schön ist, als meine Schwester, nicht als meine Frau ausgeben. Jakob, also wieder der Sohn von Isaak, ist sowieso ein Lüger und Betrüger, von Anfang an. Und von den 10 Kindern von Jakob, die 10 Kinder, haben die Traute, vor ihrem Vater zu stehen und zu sagen, Josef ist tot, obwohl sie wissen, er lebt, und feiern eine Beerdigung mit ihrem Vater. So weit geht die Lüge an der Stelle. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Bevorzugung eines Kindes. Finden wir wieder. Abraham bevorzugt Isaak vor Ismael. Den schickt er in die Wüste. Isaak bevorzugt Esau. Und Jakob ist das Muttersöhnchen. Das ist immer ganz schlecht, wenn Eltern ein Kind bevorzugen. Da wird etwas Schlechtes auf den Lebensweg gelegt. Und Jakob wiederum bevorzugt Josef. Und als er angeblich davon ausgehen muss, dass Josef nicht mehr lebt, nimmt er Benjamin als sein Lieblingskind. Also es wiederholt sich. Die Eheproblematik. Zwischen Sarah und Abraham steht Hagar. Isaak und seine Rebekka sind dauernd am Hin- und Herreißen. Rebekka möchte, dass der Jakob groß rauskommt. Und der Isaak möchte gern, dass der Esau groß rauskommt. Das ist keine gute Ehe, wenn man sich über Erziehung nicht einigt. Jakob hatte zwei Frauen und dann noch zwei Sklavinnen, die er sich zu Frauen genommen hat. Und alle leben unter einem Dach in einem Zelt. Das ist eine Patchwork-Familie, wie schlimmer nicht sein kann. Das wünscht sich kein Mensch. Man möchte mit seinem Ex nicht mehr zusammen sein, wenn man einen neuen Partner hat. Aber die leben unter einem Zelt. Also diese Eheproblematik geht durchweg weiter. Aber auch das Positive ist da. Die Gottesbegegnung. Gott begegnet den Abraham. Er hat noch nie vorher von ihm gehört, nichts mitgekriegt. Und jetzt spricht dieser Gott ihn an und er weiß, dieser Gott ist es. Und er ist bereit, sein Heimatland und auch seine Familie zu verlassen. Isaak bekommt die Erneuerung der Verheißung Gottes auch persönlich mitgeteilt. Also da redet Gott auch zu Isaak. Jakob träumt von der Himmelsleiter und hat eine ganz besondere Beziehung zu Gott, sodass er dort einen Altar aufbaut, Bethel, Haus Gottes. Und auch Josef ist dafür bekannt, dass er über Träume Begegnungen mit Gott empfängt. Also beides ist möglich, das Negative zu übernehmen, als auch mit dem Positiven gesegnet zu sein. Ich denke, dass der Philosoph Santanya recht hat. Wer nicht aus seiner Vergangenheit lernt, der ist dazu verflucht, sie zu wiederholen. Und deswegen ist es nötig, dass wir, um Gottes geniale Absicht zu entdecken, mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist denn meine Entstehungsgeschichte? Was gehört alles mit zu meinem Leben? Und das Gute behalte ich und von dem Schlechten löse ich mich in der Kraft Jesu Christi. Jetzt kommen wir wieder zu Josef. Josef kennt seinen Gott. 1. Mose 45 habe ich noch dabei geschrieben. Nicht ihr habt mich hierhin geschickt, sondern Gott. Das war seine tiefste Überzeugung. Bei all dem, was er erlebt hat, spricht er von Führung durch Gott. Wie kann er dazu kommen, wenn er von seinen Brüdern verprügelt wird, in einen Brunnen geschmissen wird? Wie kann er dazu kommen, wenn er als Sklave verkauft wird? Wie kann er dazu kommen, wenn er im Gefängnis landet, dass das Führung Gottes ist? Weil er Gott kennt. Und weil er Gott kennt, vertraut er ihm. Und das ist schon gewaltig. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. So hat er Gott kennengelernt, an ihm festgehalten. Gott war sein letzter Strohhalm. Und ich kann mir vorstellen, wie er immer wieder mal, auch in der Gefängniszelle, sich zurückerinnert hat, Herr, du hast mir doch einen Traum gegeben und du wirst ihn erfüllen, denn er war von dir und ich halte daran feste. Es ist ja schon eine berechtigte Frage, warum ist Josef nicht psychisch krank geworden bei dem, was er erlebt hat? Ist er von einem Trauma in das nächste gerast? Das macht doch etwas mit seinem Leben. Wie konnte er sich das erhalten, auch am Ende seines Lebens seinen Brüdern so entgegenzutreten, wo er alle Macht hatte, jetzt endlich sich zu rächen? Ich persönlich glaube daran, weil er Gott persönlich gekannt hat. Und er wusste, die bösen Pläne der Menschen, ihr hattet es böse mit mir vor, beeinflussen Gottes gute Pläne nicht, sondern es verwandelt sich sogar. Das ist auch das Geheimnis des Kreuzes. Manchmal stelle ich mir in meiner Fantasie das so vor, wie der Teufel lacht, hämisch lacht, also endlich es geschafft hat, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt wird. Und er lacht sich ins Fäustchen, wenn er eins hat, und sagt, ja, jetzt habe ich es geschafft. Aber als dann Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, und es ausdrücklich heißt, ich übergebe meinen Geist in die Hände des Vaters, wusste er nicht, ich habe Jesus umgebracht, er gibt sein Leben freiwillig. Und in diesem Moment ist ihm das Lachen vergangen, weil Jesus hineingegangen ist ins Totenreich und gesagt, gib den Schlüssel des Todes heraus. Und es blieb ihm nichts anderes übrig. Gott hat das Böse, den Bösen gebraucht, um diesen gewaltigen Sieg herbeizuführen, zu vollenden. Also die bösen Absichten von Menschen oder von irgendwelchen Mächten hindern Gott nicht daran, dass er zu seinem Ziel kommt. Das ist etwas, was Josef erfahren hat. Das nächste ist, Josef verdrängt sein Leid nicht. Ihr hattet Böses mit mir vor. Er nennt es beim Namen. Er verschönigt nichts. Er bagatellisiert nicht, ach, war ja alles halb so schlimm. Kennt ihr das? Da wirst du gesagt, kannst du mir vergeben? Und deine erste Reaktion ist, ach, war gar nicht so schlimm, schwamm drüber. Weil wir nicht den Mut haben zu sagen, du hast mir richtig wehgetan. Und das hat mir wehgetan. Aber Josef verdrängt es nicht, sondern er bringt es zur Sprache. Und er bringt es dadurch zur Sprache, dass er seinen Kindern bestimmte Namen gibt. Und das war eine Art bei den Hebräern, dass sie nicht nur den Modenamen genommen haben, was ist gerade in, was ist auf der Top-10-Liste, den Namen nehme ich dann, sondern gesagt, ich möchte über mein Kind einen Segen aussprechen. Also der Namengebung war ein Segen. Das, was wir heute hier schon ein Stück weit erlebt haben. Und seinen ersten Sohn nennt er Manasse. Und Manasse heißt vergessen. Und ich habe zuerst gedacht, ja, das ist typisch, jetzt heißt es, ja, Gott hat mich vergessen, er hat nicht an mich gedacht, er hat mich komplett irgendwie von der Liste gestrichen. Nein, es steht eine Begründung dabei, warum er Manasse gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ich nenne meinen Sohn Manasse, weil Gott hat meine Sorgen vergessen. Gott hat mein Leiden vergessen. Und das ist schon eindrücklich. Jedes Mal, wenn er den Manasse, den kleinen Manasse in die Luft schmeißt, um ihn danach wieder aufzufangen, sagt er, meine Sorgen sind weggeschmissen. Und ich, so wie ich meinen kleinen Sohn wieder auffange, fängt Gott mich auf. Das ist bildhaftes, prophetisches Reden für ihn selber. Der zweite Sohn heißt Ephraim, das heißt wachsen lassen oder fruchtbares Land. Wachsen lassen heißt, mitten in diesem Leid hat Gott etwas Neues entstehen lassen. Oder wie der Prophet Jesaja sagt, erkennst du es denn nicht? Es wächst doch schon auf, das Neue beginnt schon. Schau doch mal genau hin, die kleine Pflanze ist doch schon da. Und bald, bald wird es kommen. Das hat er an Ephraim dauernd gesehen. Es wird kommen und es wird größer werden, es wird wunderbar sein. Und Gott wird mich und viele andere segnen. Und mich würde es nicht wundern, dass er dadurch auch seinen eigenen Namen ganz neu angenommen hat. Denn Josef heißt von Gott hinzugefügt. Und bisher konnte er nur sagen, Gott hat ein Leid nach dem anderen hinzugefügt. Ich hatte nicht gedacht, dass das mein Name ist, dass Gott mir nur Leid zufügt. Jetzt weiß er, nein, Gott fügt mir nicht Leid um Leid zu, sondern er wird mich segnen. Und das breitet sich jetzt aus, nämlich nicht nur um meine Sippe, meine Familie zu retten, sondern alle Völker können jetzt kommen und werden am Leben erhalten. Mein Name ist auf einmal eine riesenhafte, frohe Botschaft für die ganze Welt. So wie der Name Jesus. Ja auch, Retter der Welt. Ein Name ist mit Programm. Also Josef kennt seinen Gott, er verdrängt nicht sein Leid und das Letzte ist, Josef lenkt sein Leben. Das heißt, er schreibt sein Drehbuch mit Gott zusammen, neu. Er gibt ihm ein neues Vorzeichen. Bisher hatte er nur erlebt, mein Leben ist wie ein Minuszeichen. Eine schlechte Sache nach der anderen. Und nun darf ich erleben, wie Gott daraus von oben herab, ohne meins Dazutun, ein Plus daraus macht. Und da fängt er an, dieses Leben neu zu schreiben. Er hätte großen Anlass dazu gehabt, über sein Leben folgende Sätze zu schreiben. Ich habe kein Recht zu leben. Das lerne ich daraus, denn ich falle ja immer wieder hin. Also weiß ich, ich habe kein Recht zu leben. Kaum stehe ich mal auf und gewinne einen Einfluss, komme ich schon wieder ins Gefängnis. Er hätte sagen können, mein ganzes Leben ist nur ein Fehler. Ich bin nutzlos. Oder die Konsequenz daraus, ich werde nie wieder einem Menschen vertrauen, weil dann gehe ich nur baden. Ich bin ein Risiko und bleibe ein Verlierer, also werde ich möglichst nichts mehr tun. Aber von diesen Sätzen lesen, merken wir nichts in seinem Leben. Nämlich jetzt, wo er die Machtposition hat und seinen Brüdern begegnet, hätte er die Möglichkeit gehabt, sich jetzt zu rächen. Er hätte nur einen Befehl geben müssen, das sind meine Brüder, aber die haben Böses mit mir getan und ich befehle sie, haut sie die Köpfe ab. Und es wäre sofort ausgeführt worden. Die Position hatte er. Aber er geht diesen Weg der Vergebung nicht. Rache ist ein Weg der Vergebung, aber nicht sehr hilfreich. Er verlangt von ihnen auch keine Wiedergutmachung und sagt, jetzt müsst ihr aber erstmal mir ordentlich dienen und alles wiedergutmachen. Nein, auch diesen Weg der Vergebung geht er nicht. Sondern er gibt sie frei. und sagt, weil Gottes geniale Absicht das alles vorbereitet hat, werde ich mich hüten, euch jetzt zu binden und Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen. Nein, ich gebe euch frei. Ich freue mich, dass wir als Familie jetzt wieder zusammen sein können. Und holt doch bitte auch meinen Vater her, dass wir hier in diesem Land, wo es uns gut geht, zusammenleben können. So öffnet Josef eine Tür. Er übernimmt Verantwortung, indem er seine Geschwister loslässt, indem er sie frei lässt. Und er holt sie zu sich. Das ist ein ganz neues Drehbuch. Die Familie ist wieder zusammen. Mit Kraft für das Leben und mit Hoffnung für die Zukunft. Und genau das hat Jesus mit dir vor. Das heute in dein Leben hineinzuschreiben. Ich möchte dich erfüllen mit Kraft, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Aber ich gebe dir auch Hoffnung. Weil das, was an vernichtenden Tendenzen und Strategien in deinem Leben ist, davon möchte ich dich freisetzen. Und manchmal macht Gott das durch das Abendmahl. Das ist das Erstaunliche. Manchmal macht er das durch Lobpreis. Gott braucht das nicht. Aber er nutzt es manchmal, dass er Lieder und Musik nimmt, um dich innerlich zu heilen. Und du merkst das auf einmal, dass eine Last von deinem, nicht nur von deinen Schultern, von deinem Herzen fließt. Rechnet damit, dass Gott euch so berührt. Und manchmal ist es durch ein Gebet. Manchmal durch gar nichts von diesen Dingen, sondern einfach nur, weil er da ist. Schreiben wir Gott nicht vor, wie er es macht, aber erlauben wir es, dass er es macht. Und so bitte ich darum, dass wir jetzt den Lobpreis haben, dass wir Lieder singen miteinander, um uns einfach Gott zu öffnen, weiterhin zu öffnen. Vielleicht nimmst du diese Lieder, um dein eigenes Leben ein Stück weit zu reflektieren. Vielleicht ist dir im Laufe der Predigt sind dir Dinge hochgekommen, wo du merkst, das ist an zerstörerischer Gewalt in meinem Leben. Das ist nicht gesund. Und halt es doch Gott einfach hin, dass er dich davon befreit. Vielleicht hast du auch gemerkt, manch ein Fluch lastet auf mir. Ich will das eigentlich nicht wahrhaben und ich verdränge das gerne. Dann nimm heute den Sieg Jesu Christi in Anspruch und sag, wenn ich am Abendmahl teilnehme, sage ich gehöre zu Jesu Christi und sein Blut reinigt mich von allem, auch von diesem Fluch, dass er keine Macht mehr über mein Leben hat. Ich wünsche euch eine gute Begegnung mit unserem genialen Gott. Amen.